Ich sitze fest. Und jetzt? Ein Gestell war mit 4 Schrauben in meinen Schädel fixiert. Ich konnte ihn keinen Millimeter drehen. Bewegung? Fehlanzeige. Alles, was ich noch tun konnte, war die Augen auf und zuzumachen. Es war grässlich, mich nicht bewegen zu können. Ich fühlte mich ausgeliefert wie eine Schildkröte, die auf ihren Rückenpanzer gerollt ist. Die nächsten 6 Monate, so hatten es die Ärzte vorgesehen, sollte ich nur auf dem Rücken liegend verbringen. Ich meinte zu spüren, wie sich der Staub im Raum auf mir ablegte, und ich konnte nichts dagegen tun. Der Staub, der unendlich langsam von den Sonnenstrahlen angeleuchtet und nur dadurch für mich sichtbar durch mein Krankenzimmer schwebte. Ich schloss die Augen, damit die Staubkörner wenigstens nicht auf meinen Pupillen landeten. So lag ich da und ließ mich in meiner überreizten Fantasie vom Staub zudecken, begraben. Vielleicht lässt der Staub mich ja verschwinden, diesen Körper, der mich dazu zwingt, nur noch auf dem Rücken zu liegen, der mir keine andere Lage mehr erlaubt. Verzweiflung stieg in mir auf. Mein Körper ist nur noch eine tote Hülle, nutzlos, dass man ihn mit sich herumschleppt. Erst in Notville wurde mir zum ersten Mal wirklich die Brutalität der 60 Millisekunden bewusst, die mich hierher gebracht hatten. Als die Ärzte mir sagten, den Halofixator müssen Sie ein halbes Jahr lang ertragen, da protestierte ich. Das ist doch Quatsch, mein Semester läuft doch schon, ich muss zurück zum Studieren. Später kam Bart de Kimpe, der Ergotherapeut. Er wollte einen Rollstuhl für mich anpassen, doch ich lehnte brüsk ab, denn ich war felsenfest überzeugt. Einen Rollstuhl, den brauche ich nicht. Ich muss bald wieder ins Training. Zu meinem Vater sagte ich, Papa, das war kein Unfall, macht euch mal keine Sorgen. Das ist alles Teil eines großen Plans und bald gehe ich wieder, so wie immer. In der Anfangszeit in Notville habe ich einfach nicht geglaubt, dass es so ist, wie es ist. Die Erkenntnis sickerte nur ganz langsam in mein noch immer von Medikamenten benebeltes Gehirn. In der ersten Woche in Notville lag ich nachts allein da und dachte, es geht dir nicht gut, okay. Du steckst halt noch mitten im spinalen Schock. Das haben dir die Ärzte in Düsseldorf erklärt. Aber dann wurden die Botschaften, die mein Bewusstsein erreichten, klarer und härter. Samuel, du kannst dich nicht mehr bewegen. Du wirst nie wieder laufen können. Schlimmer geht's nicht. Und trotz dieses Wissens vergeht kein Tag, an dem ich Gott nicht um Heilung, um Verbesserung meiner Lage bitte. Ich möchte wieder laufen können, meine Hände bewegen. Über einen funktionierenden Finger wäre ich schon froh. Vielleicht verändern sich meine Prioritäten und meine Wünsche im Laufe der Zeit noch weiter. Aber noch bin ich nicht so weit, den Ist-Zustand als absolut zu akzeptieren. Und das ist vielleicht auch gut so. Erstarrt, gelähmt, regungslos, Samuel Koch. 2 Leben. Berühmt geworden durch die Wetten-Das-Show und durch den spektakulären Sportunfall. Ein Sportinvalide beschreibt hier sein Ergehen, seine Kämpfe, seine Zweifel, seine Ängste, seine Klagen gegen Gott, seine Ohnmacht, seine Angst. Wer kann sich schon einfühlen in die Situation, bewegungsunfähig zu sein? Einen ganz, ganz kleinen Geschmack habe ich persönlich erlebt. Als 17-Jähriger musste ich 2 Monate im Krankenhaus liegen und einige Wochen am Bett mit dem Bein auf einer Schiene. Unbeweglich. Und doch war es ganz anders. Denn ich konnte meine Zehen spüren. Und jeden Tag habe ich gemerkt, dass es besser wird und dass Genesung kommt. Wenn die Bibel von Lähmung spricht, von griechisch Paralysis, wenn ein Mensch paralysiert ist, spricht sie nicht nur vom Körper, losgelöst von der Seele. Christlicher Glaube sieht den Menschen als Einheit. Der ganze Mensch, das, was körperlich geschieht, was seelisch geschieht, was spirituell geschieht, gehört in einen unlösbaren Zusammenhang. Und deswegen geht es heute Morgen nicht allein um körperliche Heilung, um körperliche Bewegungsunfähigkeit, sondern auch um seelische Erstarrung im Herzen. Im Herzen kann auch etwas taub, reglos werden, gelähmt. Das Innere kann verkrampfen, erstarren. So wie ein Mensch mit seinem Körper gefesselt auf einer Trage liegt, kann auch mein Herz gefesselt sein, gebunden sein und nicht sich aufschwingen. Manchmal geschieht sogar beides gleichzeitig. Der Körper liegt erschöpft da und die Seele auch. Was kann da schon helfen? Wie soll sich das lösen? Wozu können Worte eine bedeutende, befreiende Rolle spielen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ihr eben gehört habt in diesem Text von Samuel Koch. Das Bild von einer Schildkröte auf dem Rücken. Und wenn Jesus einem Gelähmten begegnet er einem Menschen auf einer Liege. Doch seine Begegnung beschränkt sich nicht nur auf den Körper. Jesus begegnet nicht einem Kranken, der auf ein Merkmal reduziert wird, sondern er begegnet dem Körper, der Seele und dem Geist. Jesus begegnet einem Menschen immer mit Haut und Haar, mit Herz und Hirn. Jesus ist Arzt, Seelsorger und Ratgeber. Jesus ist Gottes Sohn. Und mit diesem Vorverständnis, mit dieser Überzeugung lese ich uns von zwei Worten, die Jesus diesem Gelähmten sagt. Mit zwei Worten, die er auch heute noch an Menschen richtet. Ich lese uns aus Matthäus 9, die Verse 1 bis 8, nach Luther 2017. Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Und als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Wer sich so fühlt wie ein Gelähmter, wie Samuel Koch, wie eine Schildkröte auf dem Rücken, wer kann dich wieder auf die Beine stellen? Wer hat die Macht, solche Bewegungsunfähigkeit, Erstarrung daran, etwas zu ändern? Der Evangelist Matthäus berichtet äußerst knapp von dieser Begegnung. Sein Fokus liegt auf Jesus. Matthäus erzählt nicht wie andere von Freunden, die den Gelähmten durchs Dach vor Jesus niederlegen und durchs Dach lassen. Matthäus erzählt nicht von den Worten, die der Gelähmte spricht. In dieser Begegnung redet nur Jesus. Von ihm kommen die Worte, die befreien können. Worte können befreien. Worte der Vergebung können Erstarrtes aufweichen, auflösen. Christina Hasenpusch hat nochmal beeindruckend erzählt von dieser Kommission, von den Jahrzehnten der Dunkelheit in Südafrika, der Rassentrennung und Rassendiskriminierung, von der Gängelung und Ghettoisierung, von der Benachteiligung, von der Ungerechtigkeit, von der Armut, von der Erniedrigung von Schwarzen durch Weiße, vor allen Dingen von Weißen durch Schwarze. Und beides. Aber die Schwarzen waren es, die in Ghettos gesperrt wurden. Und sie hatten nach diesen Jahrzehnten, die hätten die Möglichkeit gehabt, sich zu rächen, ihren Rachegedanken Folgen zu leisten. Und stattdessen sind sie den Weg der Wahrheit und Versöhnung gegangen. Und wir haben erlebt, dass es befreiend wirken kann, wenn der Täter ausspricht, was er getan hat. Und wenn es aufgedeckt wird, wenn Schuld bekannt wird. Und wie befreiend es sein kann, zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Und das kann in dem Opfer wie ein Feuer sein, das das Eis wieder zum Schmelzen bringt. Worte können Bindungen lösen. Worte können Bindungen lösen. Und der Sohn Gottes hat die Vollmacht, die Macht der Sünde loszubinden. Und deshalb sagt Jesus hier, sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus kann reichlich vergeben. Wenn wir uns diesen Moment vorstellen, der Gelähmte liegt auf seiner Trage. Er kann sich nicht bewegen. Er kann Jesus nicht begrüßen, er kann ihm nicht die Hand geben, er kann ihn nicht umarmen. Er ist ohnmächtig, gefesselt, gebunden. Er ist gebunden an seine Lebenssituation. Und er hört diese Worte. Sei getrost, mein Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Worte entfalten ihre göttliche Wirkung in ihm. Nun, wir wissen nicht, was für ein Sündenregister der Gelähmte hat. Was war denn die Schuld, die er auf sich geladen hat? Mit welcher Schuld war er belastet? Welche schuldhaften Verstrickungen haben ihn denn gebunden? Nicht jede körperliche Krankheit ist eine Folge von Schuld. Und als naturwissenschaftlich geprägte Menschen haben wir viel Wissen und Weisheit um den Zusammenhang von Seele und Körper verloren. Und auch spirituell sind wir manchmal sprachlos geworden, dass körperliches und geistliches Wohlergehen einen Zusammenhang haben können. Jesus sieht nicht nur, was vor Augen ist. Er sieht nicht nur die äußere Erstarrung, die äußere Lähmung auf der Trage. Der muss getragen werden. Jesus sieht alles. Und es gibt hier mindestens zwei Möglichkeiten, warum Jesus zu ihm sagt, sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht kennt Jesus die Schuld des Gelähmten. Ja, er kennt die Schuld. Er sieht in das Verborgene. Er sieht, was denjenigen niederdrückt, was ihm schlaflose Nächte bereitet, was ihn fesselt, was ihn leer macht, was ihn stumpf macht, was ihn bindet. Er sieht die Sünde. Und Jesus kann solche Schuld lösen. Dieser Zuspruch der Vergebung, das ist die wunderbare Nachricht dieser Geschichte und vieler Geschichten im Evangelium. Das ist Erlösung für den Gelähmten. Das ist keine versteckte Kritik an ihm. Das ist ein Wort der Vergebung. Deine Sünden sind dir vergeben. Sei getrost. Und Jesus hat diese Vollmacht zu vergeben. Und wenn du in der Beichte, in der Seelsorge jemanden deine Schuld bekennst, hier auf der Erde, wenn du deine Schuld ansiehst, wenn du sie aufdeckst, wenn du sie offenbarst, dann darfst du diesen Zuspruch empfangen. Im Namen Jesu Christi, deine Sünden sind dir vergeben. Und das gehört für mich zu den bewegendsten Momenten der Seelsorge, wenn ein Mensch bereit ist, seine dunklen Seiten anzusehen, seine Schuld anzusehen, ans Licht zu bringen, sie zu offenbaren. Es gehört auch zu den demütigenden Erfahrungen als Seelsorger, weil man sich auch der eigenen Schuld bewusst wird. Und diese Schuld, wenn sie jemand anspricht und ausspricht vor Gott. Und es ist das Schönste mit in der Seelsorge, wenn wir im Namen Jesu jemand sagen dürfen, deine Sünden sind dir vergeben. Hier auf der Erde. Diese Worte Jesu bewirken, was sie sagen. Es sind nicht nur leere Worte, sondern mit diesen Worten löst Jesus Bindungen. Er schmilzt dieses Eis der Erstarrung. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, mindestens. Warum sagt Jesus zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben? Vielleicht war dieser Gelähmte so ohnmächtig, so gefesselt, weil er denkt, er ist an allem schuld. Vielleicht ist es so, dass er so krank ist, dass er denkt, mir kann niemand helfen. Vielleicht denkt er, seine Krankheit ist eine Strafe für das, was er getan hat und sie wird niemals aufhören. Vielleicht denkt er in einem Tat-Folge-Zusammenhang. Und ihm wurde immer negativ gesagt, wenn es dir schlecht geht, musst du selber schuld sein. Und der Gelähmte sieht keine Zukunft für sich. Vielleicht ist dieser Gelähmte traumatisiert. Ein Trauma ist eine Situation, wo ein Mensch nicht fliehen kann und nicht kämpfen kann, sich nicht wehren kann. Und er erlebt Schuld, erlebt Böses, das ihm in der Regel jemand anders abtut. Er ist Opfer eines Traumas durch Missbrauch, durch Gewalt, durch Krieg, durch Vernachlässigung. Und innerlich wird dieser Mensch im Trauma eingefroren wie Eis. Und er hat in sich eine Person, die eingefroren ist, die gelähmt ist. Und das hat oft körperliche Ausdrücke, die seelischen Ursprungs haben. Solch einem Menschen würde Jesus sagen, du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld an dem, was die andere getan haben. Du bist nicht schuld an der Trennung deiner Eltern. Du bist nicht schuld an der Gewalt, die du erfahren hast. Das war auch ein Vorbehalt der Wahrheit und Versöhnungskommission. Wenn die Täter zu Wort kommen, machen sie nicht eventuell die Opfer zu Tätern? Du bist ja schuld gewesen. Aber zum Glück war es oft anders. Diese Möglichkeit gilt also auch, dass hier steht, sei getröstet, deine Sünden sind dir bereits vergeben. Du bist schon frei. Manchmal können Menschen das nämlich gar nicht glauben, dass ihre Schuld vergeben ist. Sie holen die Schuld und oft auch das Gefühl der Scham immer wieder hervor. Sie binden sich selber damit. Mancher kommt mit derselben Schuld, demselben Vorgang wieder in die Seelsorge und möchte nochmal Vergebung zugesprochen bekommen. Und dann ist der Moment gekommen, dass gesagt werden muss im Namen Jesu, deine Sünden sind bereits vergeben. Und wem vergeben wird, der kann aufstehen. Der kann aufrecht gehen. Der hat wieder Rückgrat vor Gott und vor anderen. Vergebung ist eine Erlösung. Auch für den, der vergibt. Wer Vergebung schenkt, der lässt die Munition, die er gegen den anderen hat, die Steine, die er werfen könnte, zurecht. Das, was er dem anderen vorwerfen kann, er lässt die Steine fallen. Wer vergibt, befreit sich selbst, dass er auf den anderen fixiert sein muss. So wie die Frau es gesagt hat in dem Beispiel von Christina Hasenpusch. Du Täter sollst mich nicht mehr binden daran, dass ich ein Leben lang dich anklage. Und dann ist derjenige, der vergibt, frei, seine Energie anders zu verwenden. Daher braucht er die Kraft der Vergebung. Das ist nicht leicht. Ein langer Prozess. Aber Unversöhnlichkeit kann dich genauso lähmen und behindern im Leben. Ein Einspruch mitten im Text. Was fällt Jesus ein? Was fällt einem Menschen ein, jemand anders von seiner Schuld freizusprechen? Was fällt Jesus ein, einem Menschen zu vergewissern, dass er Vergebung empfangen hat? Welche Autorität hat schon Jesus? Für die Schriftgelehrten war klar, für Heilung sorgen menschliche Ärzte. Gott kann etwas dazufügen, aber für Vergebung ist nur Gott zuständig. Deshalb reden sie hier von Blasphemie, das griechische Wort für Gotteslästerung. Sie kannten Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der deine Sünde vergibt und heilt deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott hat die Aufgabe zu vergeben. Das ist sein Metier. Wie kann Jesus, der Sohn eines Tischlers, sich anmaßen, einem anderen zu vergeben? Wie können Menschen heute im Namen Gottes anderen Vergebung zusprechen? Jesus hört diese Einwände, obwohl sie nicht laut ausgesprochen werden. Jesus ist ein Herzenskenner. Er sieht ins Verborgene. Und er sieht, was die an Gedanken im Verborgenen gegen ihn denken. Denn er ist der Gesandte Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Und er kann deshalb den Schriftgelehrten ins Gewissen reden und sagen, Warum denkt ihr so Böses in eurem Herzen? Euer Herz ist wie aus Stein. Warum ist euer Inneres erstarrt in Regeln? Warum bindest du dich an Vorstellungen von Gott? Warum verweigerst du anderen Befreiung und gönnst ihm das nicht? Und Jesus demonstriert, dass er Menschen in Bewegung bringt. Jesus zeigt, dass er innerlich und äußerlich, dass er körperlich und seelisch, spirituell und geistig Heiland ist, der Heiland der Menschen. Er sagt zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Und wieder sind es die Worte Jesu, die etwas bewirken, was sie sagen. Steh auf. Wer kann sich das vorstellen? Was das für den Gelähmten bedeutet haben muss, seine Beine wieder spüren zu können, wieder Kraft zu empfangen, Energie zu haben, aufrecht zu gehen, nicht mehr regungslos, erstarrt, erschöpft, ermüdet, ohnmächtig, sondern beweglich, energiegeladen, aufrecht. Samuel Koch schreibt davon, wie er froh wäre, einen Finger wieder bewegen zu können. Mancher hat ihn im Film Honig im Kopf auf einmal gesehen, als Schauspieler. Dieser Gelähmte hier kann aufstehen, seine Decke unter den Arm nehmen und losgehen. Jesus wird zu dem, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt deine Gebrechen. Und er geht nach Hause. Vielleicht überrascht er dort seine Frau. Die hatte ihn Jahr um Jahr, Monat um Monat, Tag für Tag gepflegt. Die hatte so einen Hals auf den Gott, der ihr Mann das zugefügt hat. Und sie hatte keine Hoffnung mehr. Vielleicht hat sie auch die Verachtung ausgehalten von den anderen, die sich gedacht haben, warum ist der wohl so ein Krüppel? Und nun hört sie seine Stimme, das Klopfen an der Tür. Und sie sieht ihren Mann und es braucht keine Worte. Sie sieht die strahlenden Augen, sie sieht ihn gehen, vor sich stehen. Vielleicht wartet auch niemand zu Hause, weil der Gelähmte schon lange einsam geworden war und sich keiner mehr um ihn gekümmert hat, Tag für Tag, weil auch die anderen die Hoffnung aufgegeben hatten. Wir wissen es nicht, aber für ihn beginnt an diesem Tag ein Leben in der Nachfolge Jesu. Und wo führt die hin? Erstmal nach Hause. In sein altes Umfeld. Und die anderen, die das sehen, die packt Ehrfurcht vor Jesus. Ehrfurcht vor Gott. Jemand, der Bindung lösen kann, der von Schuld freisprechen kann, der Körper anrühren kann. Was für ein Gott. Und das Volk, das das sah, bekommt Ehrfurcht vor Gott und preist Gott. Sie loben Gott, sie können gar nicht anders, als diese gute Nachricht weiterzugeben, anderen zu erzählen. Jesus sieht dich als ganzen Menschen und Jesus kann dich anrühren und er kann Schuld vergeben und er kann dich körperlich wieder aufrichten. Und sie staunen, dass Gott diese Macht, die Macht der Vergebung, des Gebets um Heilung Menschen anvertraut. Denn da ganz am Ende ist ja ein seltsamer Vers. Als das Volk das sah, fürchtete sich und pries Gott, dass er solche Macht den Menschen plural gegeben hat. Christen dürfen stellvertretend um Vergebung und Heilung bitten. Worte Jesu können befreien und in Bewegung setzen und Erstarrung lösen. Wo stehst du in dieser Geschichte? Oder soll ich besser fragen, wo liegst du? Fühlst du dich manchmal innerlich, wie Samuel Koch es ausgedrückt, wie eine Schildkröte auf den Rücken gedreht? Wie jemand, der strampeln und strampeln kann, wie er möchte, aber nicht wieder auf die Beine kommt? Du hast das Gefühl, nicht mehr auf die Beine zu kommen? Kannst du neu Jesus vertrauen, der zu dir sagt, steh auf? Und kannst du dich wieder drehen und wieder auf eigenen Beinen stehen? fühlst du dich innerlich wie gelähmt, erschöpft, erstarrt und merkst, eigentlich bräuchte deine Seele den Atem Gottes. Deine Seele den Atem Gottes, der sagt, sei getrost, mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Eine Frau berichtet mir von schlaflosen Nächten, von Ärger und Zweifel, bis zu dem Moment, wo Vergebung ausgesprochen wurde und sie wieder in Frieden schlafen kann. Und der nächste Morgen anbricht. Körper und Seele, Schlaf und Herz, die sind häufig eben nicht losgelöst voneinander. Und Jesus Christus ist der Arzt und Seelsorger. Und er hat Ärzte und Seelsorger auf dieser Erde kompetent gemacht und beauftragt, in seinem Namen Gutes zu tun. Wo sitzt du in dieser Geschichte? Vielleicht sitzt du daneben und ärgerst dich. Nur verborgen im Herzen, weil du eifersüchtig bist auf die Begünstigung anderer. Vielleicht streitest du so scheinbar theologisch wie die Schriftgelehrten, aber eigentlich ganz persönlich, weil du dich überlegen fühlst und merkst, dass andere begünstigt werden. Muss dir Jesus sagen, was denkst du Böses im Herzen? Und braucht dein Herz eine Umdrehung? Denn auch Jesus möchte dir Vergebung zusprechen und sagen, steh auf, nimm, woran du dich selber fesselst, nimm's unter den Arm und geh in ein Leben. Geh in ein Leben, in dem du und andere staunen über Gott, staunen und ihn loben und preisen. Und geh in ein Leben, in dem du aufrecht stehen kannst und gehen kannst. Und geh in ein Leben, in dem du merkst, dass du noch mehr kannst. Eine Schildkröte kann auch schwimmen, du kannst eintauchen in dieses Leben. Geh in ein Leben, und zwar auch im Dienst für andere. Im Dienst der Vergebung und im Dienst der Heilung. Und auch dieser großen Gemeinde, die wie eine Schildkröte sein kann, sagt Gott, geh in deine Berufung. Im Dienst der Vergebung und der Heilung. Im Namen Jesu. Amen.